Das ist das letzte Thema von der Serie Gebet und Anbetung. Und nachher geht es schon Richtung Weihnachten zu. Noch nicht ganz. Nächsten Sonntag haben wir so einen speziellen Gottesdienst, wo wir die Serie abschliessen. Oder muss nicht unbedingt ein Abschluss sein, aber wo wir das ganz konkret und praktisch werden lassen, wenn wir an Themen in den letzten Wochen hatten. Wird ein bisschen interaktiverer Gottesdienst nächsten Sonntag. Einfach als kleine Vorinfo. Heute ist das Thema Gebet. Wer fühlt sich alles gerade ein bisschen schuldig, wenn er das Thema Gebet da vorne liest? Weil meistens, wenn man über das Thema Gebet nachdenkt, ist die erste Frage, die kommt, ja, wie oft? Und die Antwort wäre dann, ja, viel zu wenig wahrscheinlich. Oder gibt es jemanden da, der mit genug Selbstbewusstsein könnte aufstehen und sagen, ja, ich bete genug. Und ich tue meine Gebete nicht einfach ableiern, sondern leidenschaftlich, feurig, innig, von Herz zu Herz, freudig und tief gefühlt. Also wer möchte sich da outen und aufstehen mit viel Selbstbewusstsein? Oftmals macht das Thema Gebet gerade das. Es tut gerade so ein bisschen ein schlechtes Gewissen machen, nicht? Oder man fühlt sich gerade ein bisschen überführt. Und mein Ziel ist nicht, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, obwohl das eine einfache Aufgabe wäre, glaube ich. Wahrscheinlich beten wir wirklich zu wenig, das stimmt. Wahrscheinlich müssten wir definitiv mehr beten, das stimmt. Und wahrscheinlich wird viel, viel mehr bewegt werden, wenn unser Gebet mehr Tiefe hätte, das stimmt. Wahrscheinlich würden wir mehr erreichen, wenn wir mehr beten, das stimmt. Der Martin Luther soll mal gesagt haben, heute habe ich so viel los, ich muss zuerst 3 Stunden beten, dass ich mit allem durch mag. Das Thema Gebet ist meistens ein Thema, wo man sich ein bisschen ertappt fühlt. Wo man ein schlechtes Gewissen bekommt und sich dann vielleicht Vorsätze nimmt, um es von jetzt an besser zu machen. Schlechtes Gewissen und gute Vorsätze kann funktionieren für Veränderung. Aber ich behaupte, es ist nicht die beste Taktik. Bald ist wieder der 1. Januar, geht wirklich nicht mehr lang. Und ich glaube, wir alle wissen, wie lange sich so durchschnittlich unsere Neujahrsvorsätze halten. Meistens sind sie mit dem Februar wieder verflogen oder sonst sind sie so klein gewesen, dass sie gar nicht wirklich nennenswürdig sind. Und auch schlechtes Gewissen als so ein Motor für Veränderung ist nicht der beste Weg. Denn im Endeffekt fördert das Selbstgerechtigkeit. Es fördert meinen eigenen Stolz. Ich komme ein schlechtes Gewissen über, ich fühle mich schuldig und dann als nächster Schritt, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen und meine Schuld irgendwie wieder gut zu machen, unternehme ich etwas. Und jetzt beim Thema Gebet würde das bedeuten, ich versuche, mein schlechtes Gewissen wegzubetten oder klein zu betten. Oder ich mache mir, wie gesagt, Vorsätze und denke, ja, aber von jetzt an mache ich es besser. Und ein schlechtes Gewissen muss nicht weggebettet werden. Ein schlechtes Gewissen braucht Vergebung und Gnade. Und Schuld vor Gott braucht nicht meine erneute Anstrengung, es wieder mal zu versuchen, sondern Schuld vor Gott braucht göttliches Blut zur Versöhnung. Also ein schlechtes Gewissen, das sollte ich zum Kreuz treiben. Aber nicht zwingend zum nächsten Vorsatz, es wieder mal neu zu versuchen. Darum schlage ich einen anderen Weg vor heute Morgen. Nicht den schlechten Gewissenweg, obwohl der eben einfach wäre. Und zwar habe ich 2 Punkte. Wahrscheinlich wären es mehr, wahrscheinlich wären es 20. Aber für heute Morgen einfach mal 2. 2 Sachen, die uns ins Gebet treiben, die so ein Motor sind, die uns motivieren fürs Gebet. Und keins von diesen beiden ist schlechter Gewissen. Das erste ist eine Sehnsucht nach mehr von Gottes Herrlichkeit. Wir sind diese Woche an der SSK auf St. Krishona, da ist eine Schulungs- und Strategiekonferenz. Und am Montagabend haben wir so einen gemeinsamen Start gehabt und eine Worship-Zeit mit der Band dort. Und ich bin so dort gestanden, auf der Empore. Und dann hat mein Herz angefangen zu klopfen. Und ich habe gefühlt, wie da einfach so eine Sehnsucht gekommen ist, um wieder mal einfach sein vor Jesus. Einfach dastehen und ihm begegnen. nichts müssen zu tun, nichts müssen zu geben, nichts müssen zu machen, einfach können sein. Und dann haben wir ein Lied gesungen, das Lied heisst Broken Vessels von Hillsong. Und während dem Lied ist wie der Heilige Geist gekommen und hat mich erfüllt. Und mein Herz geklopft und ich bin dort gestanden und einfach können rausschauen und Gott gespürt. Und wie, es war wie ein Erlebnis gewesen, von Angesicht zu Angesicht. Wir sind Tränen abgeflossen. Und nicht wegen Schmerz, sondern einfach wegen einer tiefen Überwältigung von der realen Gegenwart von Gott. Und das Gebet in diesem Augenblick war einfach. Es war Reden von Angesicht zu Angesicht mit Jesus Christus. Mit ihm können reden, meine Gedanken ihm können sagen, meine Gefühle. Und er hat zu mir geredet. Wieder ganz neu hat er mich hat er bestätigt, seine Hingabe, seine Zuwendung, seine Gnade, seine Liebe. Und es war ein Dialog. Ich konnte mein Herz ihm teilen und sein Zuspruch ist geflossen zu mir. Eine Sehnsucht nach mehr von Gottes Herrlichkeit. Jesus betet mehrmals im Johannes Kapitel 17 genau für das, dass wir seine Herrlichkeit sehen können. Dass wir die Herrlichkeit, die er bekommen hat, dass wir die sehen mit unseren Augen. Gebet ist nicht einfach eine zu erfüllende Pflicht, sondern eine zu geniessende Einladung in Gottes Herrlichkeit. Und wenn du das nicht kennst, wenn dir das völlig fremd ist, dann klingt das vielleicht ein bisschen hart, aber dann behaupte ich, du hast noch nie gebetet. Man kann Gebet einfach ablesen. Und es kann zu einer reinen Disziplinsache werden. Aber wenn es nicht eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat und beinhaltet, dann ist es nicht wirklich Gebet. Es gibt Menschen, die haben noch nie gebetet, obwohl sie stundenlang in die Luft rausgeredet haben. Aber noch nie von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet. Und es startet mit dieser Sehnsucht nach mehr von Gottes Herrlichkeit, wo ich sage, Jesus, ich will dich sehen. Klopft einmal dein Herz. Fühlst du einmal die Einladung von Gott, wo er sagt, du darfst ganz, ganz nah zu mir kommen. Für einige ist Gebet einfach eine Disziplinsache. So eine von diesen, weiss auch nicht, christlichen Praktiken, die man noch macht, neben der Bibel lesen, sollte ich noch beten. Es ist eine Pflicht. Das Abarbeiten von so einer christlichen Tugend. Ich mache es jeden Tag, tue mein Häkchen dahinter. Es hat nicht viel mit Emotionen zu tun. Vielleicht denkt man sogar, dass je disziplinierter und gefühlsneutraler, desto besser. Man sollte doch beten, ob man sich dann noch fühlt oder nicht. Oder? Man sollte doch beten, ob jetzt mein Herz kalt ist oder warm. Gott will uns gehorsam, ob wir uns dann noch fühlen oder nicht. Ist es nicht fast noch ehrenwerter, wenn ich Gott anbete, selbst dann, wenn ich es eigentlich nicht will und mein Herz sich dagegen sträubt? Ist es nicht? Ist es nicht? In Matthäus 15 klagt Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten an und sagt, ihr Heuchler, ihr ehret mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist fern von mir, ist weit weg. Es stimmt, einmal ist es nötig, gegen unser Empfinden das Richtige zu tun, das stimmt. Einmal ist es nötig, zu beten, selbst wenn ich keine Lust habe. Einmal ist es nötig, mit Gott zu reden, auch wenn ich... Und in dem Disziplinsweg kann einmal sein, dass die Gefühle retterkommen, aber es ist nicht ein Zustand, wo ich mich drin ausruhen sollte. Und erst recht nicht ein, wo ich mir etwas drauf einbilden sollte. Sondern ein Zustand, wo man möglichst schnell raus will. Eine äußere Anbetung ist etwas, was wir alle erreichen können, mit ein bisschen Selbstdisziplin. Aber es ist nicht das, wo Gott sich dann auch sehnt. Er sehnt sich dann auch, dass du und dass ich, dass wir näher zu ihm kommen. Der John Piper war ein Pastor, glaube ich, und ein Autor. Der hat mal einen Satz gesagt und der prägt einen Satz, der sich tief in mir verankert hat. Und wahrscheinlich ändern schon. Der Satz ist folgende. Er hat gesagt, Gott ist am meisten verherrlicht in uns, wenn wir am zufriedensten, am erfülltesten sind in ihm. Wir ehren und verherrlichen Gott in dem Mass, wie sich unser Herz an ihm erfreut. Mit anderen Worten, je emotionsgeladener unsere Anbetung ist, desto mehr wird Gott verherrlicht. Wenn unsere Anbetung unzufrieden, kalt, gefühlslos ist, dann wird Gottes Ehre vermindert. Wenn man bei uns zu tiefst an unseren Gott erfreut, dann ehrt ihn das. Ein kleines Beispiel dazu. Ich habe vor zwei Wochen Geburtstag gehabt. Ich bin 30 geworden und meine Frau ist zu mir gekommen mit folgenden Worten. Dave, ich habe in meinem Kalender entdeckt, dass du 30 geworden wirst. Und wie es meine Pflicht ist, als eine gute Ehefrau, den Tag entsprechend zu würdigen, habe ich Kraft meiner ganzen Disziplin dir ein Geschenk gemacht. Viel Freude hat mir das nicht bereitet, sondern ziemlich viel Mühe, ehrlich gesagt. Und trotz innerlicher Abneigung, dir überhaupt ein Geschenk zu machen, habe ich meinen ganzen Willen zusammengenommen und mich dafür entschieden, es trotzdem zu tun. Und damit übergebe ich dir das Ergebnis von meiner Opferbereitschaft, dein Geburtstagsgeschenk. Wunderbar, oder? Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Smile auf mein Gesicht gezaubert hat. Ich war total überwältigt von dieser Ehre und Wertschätzung, die mir da entgegenströmt. Natürlich hat das meine Frau nicht gemacht und nicht gesagt. Denn meine Freude über ein Geschenk von ihr wird desto grösser, desto mehr ich weiß, dass es ihre Freude bereitet, es mir zu geben. Je mehr Freude und tiefe Emotionen in der Überreichung von einem Geschenk mitschwingen, desto mehr ehrt es die Person, die es überkommt. Gott ist am meisten verherrlicht in mir, wenn ich am erfülltesten, am zufriedensten bin in ihm. Desto mehr ich Gott geniesse, desto mehr ist er verherrlicht. Einmal denken wir, dass Freude der Gegner ist von Anbetung oder vom Glauben. Und es ist nicht so. Mein Wunsch nach Freude deckt sich mit Gottes Ziel von seiner Ehre. Jesus hat keine einzige Sünde gehabt zum Bekennen. Er war der eine Sündenlose, der auf dieser Erde gelaufen ist. Und er hat ganze Nacht im Gebet verbracht. Was hat er da? Was hat er gemacht? Er hat Gemeinschaft mit dem Vater genossen. Er hat Gemeinschaft mit dem Vater genossen. Hast du eine Sehnsucht nach dem? Eine Sehnsucht, einfach wieder mal vor Gott zu sein. Einfach wieder mal ihn zu sehen. Tief berührt zu werden. Mit ihm zu reden von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Freund mit einem Freund redet. Und die Sehnsucht, merkst du, wie die Motivationskraft ist? Es ist viel die bessere Motivation und die heiligere Motivation als ein schlechtes Gewissen. Ich möchte euch eine Person vorstellen. Er heißt Ian Roberts. Er ist schon gestorben, etwa 100 Jahre. Er hat in Wales gelebt, in England. Und er verkörpert für mich ein bisschen etwas von dieser Sehnsucht, mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wenn ich von ihm lese, dann meistens passiert das mit mir, dass die Sehnsucht wächst. Ja, ich möchte Gott, ich möchte dich sehen. Von Angesicht zu Angesicht. Das Jahr 1904, Wales, ein kleiner Fleck in Großbritannien. Und der kleine Ort, oder das kleine Land eigentlich, ist zu der Bühne geworden für eine gewaltige Erweckung. Ist eine Erweckung passiert in Wales, die ist nachher übergeschwappt auf Amerika. Und der Heilige Geist ist in ganz spezieller Art und Weise dort hingekommen. Der Ian Roberts ist die Person, die Gott speziell ausgesucht hat, um durch ihn zu wirken. Er war ein ganz gewöhnlicher Mensch, hatte keine gute Ausbildung, ist aus armen Verhältnissen gekommen. Im Alter zwischen 11 und 23 hat er im Bergkohlenwerk mit seinem Vater zusammen geschafft. Und dann ist er Schmied geworden. Er ist durch seine Familie zum Glauben gekommen, christlich aufgewachsen. Und Gott hat ihn ausgesucht, um die spezielle Person von dieser 1904 Erweckung in Wales zu sein. Einige Zeit nach der Erweckung ist ein Journalist zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, wie das alles angefangen hat. Und Ian Roberts hat Folgendes geantwortet. Er hat gesagt, für eine lange, lange Zeit war ich sehr aufgewühlt in meiner Seele und meinem Herzen, wenn ich über das Versagen des Christentums nachgedacht hatte. Es erschien als ein Misserfolg. Und ich betete und betete, aber nichts gab mir Ruhe. Aber eines Nachts, nachdem ich wieder in großer Not dafür betete, wachte ich um etwa 1 Uhr morgens plötzlich auf. Und ich fand mich von einem Augenblick zum anderen in der Gegenwart Gottes. Unaussprechliche Freude und tiefe Ehrfurcht durchflutete mein Herz. Und für etwa 4 Stunden hatte ich das Privileg, mit Gott von Angesicht zu Angesicht zu reden, wie es 2 Freunde miteinander tun. Ungefähr um 5 Uhr morgens war es für mich, als ob ich zur Erde zurückkehrte. Haben Sie geträumt? Fragte der Interviewer. Nein, ich war hellwach. Und das geschah nicht nur in jener Nacht, sondern in jeder Nacht für etwa 3 oder 4 Monate. Immer und immer wieder genoss ich diese 4 Stunden wundervoller Gemeinschaft mit Gott. Ich kann es nicht beschreiben, ich habe es gefühlt. Und es schien mein ganzes Wesen zu verändern. Ich sah Dinge in einem anderen Licht und ich wusste, dass Gott sein Werk in diesem Land tun wird. Und nicht nur hier, sondern in der ganzen Welt. Und es ist passiert, der Heilige Geist ist gekommen. Er hat einen einfachen Mensch gebraucht und innerhalb weniger Jahre sind 100.000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen. Und das Feuer hat sich ausbreitet auf Amerika, auf Europa. Das Erste ist, was uns motiviert, ist das Gebet, eine Sehnsucht nach mehr von Gottes Herrlichkeit. Und der zweite Punkt ist ein tiefer Blick in die Not dieser Welt. Der zweite Aspekt, der uns ins Gebet treibt, ist, wenn wir die Not dieser Welt fühlen. Weltverändernde Gebete werden nur von Menschen gesprochen, die die Welt verändert sehen wollen. Wenn da alles lieb und recht ist, wie es ist, dann wirst du nicht viel beten. Wenn uns die Not und die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht tief berührt und bewegt, dann werden wir nicht damit bettend vor Gottes Thron erscheinen. Im Römer 5,9,3 sagt Paulus, dass er für sein Volk ohne Unterlass grosse Traurigkeit und grossen Schmerz fühlt. Und dann im Römer 10,1 sagt er, Brüder und Schwestern, mein Herzenswunsch ist, und ich flehe dafür zu Gott, dass sie gerettet werden. Er hat den Schmerz gefühlt und sie hat ihn ins Gebet getrieben. Wenn wir nicht fühlen, dass Menschen Jesus brauchen, dann werden wir nicht dafür beten. Ich will euch eine zweite Person vorstellen. Letztes Wochenende bin ich in Genf mit dem Godi-Team, so ein Jugendreformationsanlass zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Und wir sind unter anderem durch Genf gelaufen und haben das Reformationsdenkmal angeschaut. Das ist das da. Da hat es so 4 wuchtige Statuen von so wuchtigen Männern. Das sind 4 Reformatoren, natürlich alle mit langem Bart. Links ist der Farel, dann kommt der Johannes Calvin, der Theodor Beza und glaub, ganz rechts ist der John Knox. Und um den John Knox geht es. Der John Knox ist irgendwann anfangs vom 16. Jahrhundert geboren, man weiß nicht einmal genau wann, in einem kleinen Dorf in Schottland. Und sein Vater war Landwirt gewesen. Seine Mutter ist gestorben, als er noch Kind war. Und er ist aufgewachsen in einer abgeschotteten schottischen Einöde. Ich glaube, darum heisst es Schottland Schottland, weil es abgeschotten ist. Und zur gleichen Zeit, während er da als Kind aufwächst, passiert in Europa etwas und die Reformationsbewegung kommt in Schwung. Der Martin Luther in Deutschland, ein Zwingli und auch ein Johannes Calvin, so ein bisschen der Theologe der Reformation. Und Genf wird zu einem speziellen Ort, wo so ein Zufluchtsort ist für die Reformatoren. Und der John Knox geht auf Genf, lässt sich ausbilden unter Johannes Calvin, erlebt das christliche Miteinander dort und spürt etwas und fühlt etwas von dem neuen Geist, von der Reformation. Und dann geht der Retter auf Schottland und es steht, dass er tief bewegt worden ist über den geistlichen Zustand von Schottland. Er hat oft und voller Leidenschaft gebetet für Erweckung. Und eines Tages ist er aufgestanden und hat eine Landkarte vor sich ausbreitet von Schottland. Und er hat gesagt, Gott, darf ich mich beten für ganz Schottland, dass du Schottland gewünschst. Und er steht über dieser Landkarte und er fühlt, wie er merkt, er hat ja eigentlich ehrlich gesagt zu wenig Glauben für das ganze Land. Dann nimmt er sich einen Stift und macht einen Kreis um den Bezirk, wo er drin wohnt. Und sagt sich, Gott, ich möchte beten für den Bezirk, dass du da etwas bewegst, dass du da Erweckung schenkst. Und wieder merkt er, wie sein Glaube zu klein ist, um Gott wirklich zuzutrauen, dass er über den ganzen Bezirk etwas bewegen kann. Dann nimmt er den Stift und zeichnet den Kreis um die Stadt, wo er drin wohnt. Und denkt, oh, ich möchte für meine Stadt beten. Und wieder kommt Entmutigung in sein Herz. Nachher steht er weg von dieser Landkarte, nimmt den Stift und zeichnet den Kreis am Boden. Und dann steht er drin. Und dann geht er auf seine Knie. Und er sagt, Gott, aber ich habe Glauben, dass du mein Herz kannst erwecken kannst. Und er fährt auch zu beten für sich, für persönliche Erweckung. Für das, dass sein Herz wieder tief fühlt, tief bewegt wird, tief überwältigt wird von dieser Herrlichkeit von Gott. Und der John Knox wird später gebraucht, rund um Schottland, um eine grosse Erweckung voranzutreiben, wo die Reformation auf Schottland überall schwappt. Und auch auf ganz Großbritannien. Ein tiefer Blick in die Not von seiner Umgebung drängt ihn ins Gebet. Wir brauchen beides. Eine Sehnsucht nach mehr von Gottes Herrlichkeit. Und einen tiefen Blick in die Not von unserer Welt. Und was bedeutet das praktisch? Praktisch bedeutet es betet. Ja, es ist ein Appell, betet. Aber nicht motiviert, einfach aus einem schlechten Gewissen, sondern motiviert von einer neuen Sehnsucht. Und vielleicht nimmst du dir gedanklich, gerade während dem nächsten Lied, und ihr dürft euch nach vorne kommen, gerade während dem nächsten Lied gedanklich so einen Stift und zeichnest einen Kreis um deinen Stuhl und sagst, Gott, ich möchte anfangen, für mein Herz zu beten, für neue Leidenschaft, für neues, tiefes Fühlen. Gott, ich möchte, dass du verherrlicht wirst, indem ich mich zu tiefst und echt an dir erfreue. Wir müssen zusammen beten. Ja, Vater, du lädst uns ein, ins Allerheiligste. Du hast den Tempel offen, der Vorhang ist zerrissen und du möchtest, dass wir ganz, ganz nah zu dir kommen, an den Ort, wo wir erfüllt werden mit dieser tiefen Ehrfurcht und mit dem tiefen Frieden und dieser tiefen Freude, wenn wir dich sehen. Und Herr, deine Ehre wird desto grösser und verherrlichter, desto mehr wir erfüllt und erfreut und zufrieden sind in dir. Und wir beten, Herr, für unser Herz, dass du es ganz neu erfüllst mit einer Sehnsucht, mit tiefen Gefühlen, mit tiefen Emotionen. Dass da eine Leidenschaft wächst, zum zu beten, zum Gemeinschaft haben mit dir, zum dich zu geniessen. Und du lädst uns ein heute Morgen und auch während dem nächsten Lied und auch daheim, wo wir sind, im Zimmer, bei der Arbeit, in der Schule, um mit dir zu reden. Wie ein Freund mit einem Freund redet, von Angesicht zu Angesicht. Amen.